Ihr hört Knallerbsenhochzeit. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal mit dabei die liebreizende Ann-Marie aus dem Hauptstadtstudio Berlin, zurück von ihrer World Tour.
Ja, ich bin jetzt wieder back home und Serien-ready. Hallo.
Der Alex. Hallo, Alex.
Schönen guten Tag, hallo.
Und der Erik.
Hallo.
Ich bin Daniel und ich habe hier nichts zu sagen. Diesmal habe ich die Serie, dieses haben wir ganz basisdemokratisch diese Serien ausgesucht, lag aber daran, dass ein Teil es gewisse Schnittmengen gab. Also hier kann keiner den schwarzen Peter irgendwie in die Schuhe schieben, außer
das
ich halt.
Schwarzer Peter darf man nicht mal sagen. Das ist so wie der Sarotimor.
Der schwarze Peter?
Natürlich darf man schwarzer Peter sagen.
Was? Das kommt von dir, Annemarie.
Aber ich wollte jetzt noch sagen, bezüglich der Serien, sind wir zu zwei Dritteln dem Hype gefolgt. Also,
dann hol ich mir erstmal
Ärger. Wir haben die schon vor dem Hype hier. Also bitte, du kannst es nicht wissen, du warst jetzt einige Male nicht in der Sendung. Ja. Wir haben da nämlich vorher schon, also bevor das losging mit dem Hype, haben da Alex und ich wir schon gesprochen.
Habt ihr schon gerochen? Ja,
wir haben gesagt,
okay.
Oh, das wird gut.
Ja. Genau. Okay. Naja, wie auch immer. Ann-Marie, du bist dabei, das heißt, es gibt News.
Ja. Und zwar, unser aller Freund Netflix zieht sich ja öfter den Zorn der Zuschauer an, wenn sie Serien, geliebte Serien absetzen. So von mir zum Beispiel One Day at a Time. Ist ja für mich eine der besten Serien, die wurde jetzt nach 3 Staffeln leider nicht verlängert. Mit der Begründung, es ist zu teuer und dann zahlen sie Milliarden für die Friends-Rechte. Aber das ist ein anderes Thema, denn sie verlängern dann tatsächlich ab und an auch Serien. Zum Beispiel Dead to Me, die haben wir erst vor ein paar Wochen besprochen, die Christina Applegate Comedy, die kriegt eine 2. Staffel. Für mich wenig verwunderlich, weil das eine Comedy ist, die man gerne einfach fortsetzen kann in der Story. Und Russian Doll, Matroschka, bekommt auch eine 2. Staffel. Da war ich erst ein bisschen überrascht, dachte, wow, echt? Und dann habe ich aber gelesen, dass das von der Macherin, ich glaube, für 3 Staffeln sowieso ausgelegt war, wenn denn eben die Gegebenheiten bei Netflix das Ganze freigeben. Also, ja, hätte ich nicht erwartet, aber wenn da die Macher im Hintergrund sowieso schon so weit gedacht haben, ist das natürlich cool. Und da freue ich mich auf eine 2. Staffel.
Da bin ich ob der Handlungsbögen dann gespannt, wie das funktionieren soll. Aber mal schauen.
Ja, eben, genau. Aber ja, cool. Und
da keiner das Ende verstanden hat, ne, da wird es ja so.
Das stimmt, das ist natürlich wohl wahr.
Was mir auch noch bei abgesetzten Serien einfällt, weil ich die gerade geguckt habe, Santa Clarita Diet mit Drew Barrymore und Timothy Olyphant, war auch jetzt in der 3. Staffel wieder sehr, sehr gut und sehr lustig und eine echt gute, weirde Story. Die geht leider nicht weiter und hier hat die Serie wirklich mit einem mega Cliffhanger geendet, was echt ein bisschen kacke ist.
Vielleicht kommt dann nochmal der Film zur Serie so als abschließendes Tralala irgendwie.
Ja, meinst du?
Ja, keine Ahnung. Oder irgendein anderer Streamingdienst kauft die Rechte auf und irgendwie bei Hulu dann letztlich oder Amazon.
Ja, aber eigentlich ist das ja
ein
Netflix-Job. Netflix-Job und keine Ahnung.
Ohne große Ankündigung ist ja auch jetzt hier Haus des Geldes Staffel 2 einfach bei Netflix aufgetaucht. Ne?
Ach, ist schon da? Ich habe mir überlegt, wann das kommt.
Ja, ich habe auch ohne, wie gesagt, einfach mal so durch Zufall gesehen, ohne große Werbung und dies und das und Bims und Bums. Hat mich auch überrascht. Ist auch auf meiner Watchlist, aber...
Hast du noch nicht reingeguckt? Ich wollte gerade fragen.
Nee, ich gucke gerade erst...
Das ist halt sowieso... Ja.
Ich gucke gerade erst Rain Staffel 2 zu Ende, was auch relativ spannend ist. Diese dänische Serie da, wo der Todesregen in Dänemark steht. Mhm. Auch spannend. Aber danach werde ich mit dem Thema mal an.
Naja, ich fand die ja auch super. Also die Haus des Geldes. Weil da bin ich mir auch ganz ehrlich nicht so richtig im Klaren, was da passieren, was da noch kommen soll. War ja doch relativ abgeschlossen.
Ein zweiter Bankraub, ne? Fertig aus, Mickey Maus.
Ja, aber dann spielt die Tussi da mit dann auf einmal oder ist mit dabei... mit dem Boot oder es ist ein nächster Erpresser und die hilft, keine Ahnung. Naja, mal sehen, wir sind gespannt, wir werden es sehen,
ja,
ob
also,
es sich lohnt.
Aber jetzt bezüglich Alex Info oder halt, dass ihm das gar nicht bewusst war, dass die 2. Staffel, das ist sowieso bei Netflix ganz merkwürdig, in was sie Geld stecken, was die Promotion angeht und welche Sachen eben einfach so plötzlich da sind. Also ich habe diese Woche gelesen, dass eine Serie nach der 1. Staffel abgesetzt wird bei Netflix, von der habe ich noch nie was gehört und das spielt auch, ich würde das gleich noch mal googeln, relativ bekannte Hauptdarstellerin mit. Und dann dachte ich so, wow, davon hast du noch nie was gehört, dass die überhaupt gibt. Und dann ist natürlich so Sachen wie Stranger Things, kommt ja jetzt die dritte Staffel, da liest du ja an jeder Ecke von. Oder auch im deutschen Bereich Dark gibt es jetzt die zweite Staffel, da übrigens die Info, da wird es noch eine dritte Staffel geben und dann wird es aber beendet sein. Ja, also das ist alles so ein bisschen...
Wobei das auch nicht klar ist, Anne-Marie. Ich meine, du hast eine Serie wie Stranger Things, die eigentlich so ein Selbstläufer ist, wo man keine Werbung machen braucht. Man müsste bloß sagen, irgendwann rechtzeitig, wie Alex schon sagt,
ja, aber du musst du musst den Hype ja hochhalten. Also es ist ja so mit die gefeiertste Serie überhaupt bei Netflix. Und da musst du ja jeden wieder vorholen, der selbst jetzt nicht so wie wir, also ich gehe davon aus, dass wir vier ja relativ regelmäßig Netflix konsumieren. Und dann gibt es ja welche, die es vielleicht haben, aber nur ab und zu oder vielleicht nur für Stranger Things das Abo haben. Und da musst du auch an die ja wieder rankommen.
Also glaubst du tatsächlich, dass es Leute gibt, die nur wegen einer bestimmten Serie das Abo sich nehmen oder kaufen irgendwie?
Das kann man nicht sehen. Ja, da war da jetzt schon. Game of Thrones, da haben bestimmt etliche dieses kleine Sky-Abo gemacht, um die Serie zu gucken. Natürlich.
Okay. Ja, hatten wir auch, ja.
Siehst du, immer Dumme, die das machen. Fans, die das machen.
Ey, das waren irgendwie 6 Monate für 30 Euro und wir haben es uns noch mit einer Arbeitskollegin geteilt. Von daher.
Cardsharing.
Sag's dir öffentlich.
Ja. Wir distanzieren uns von dieser Dame, die da im Hintergrund.
Das Sharing, das bezog sogar auf die Wohnung wahrscheinlich nur. Die kam dann immer zum Gucken vorbei. Stimmt's, Anne-Marie? Du kannst es noch retten jetzt. Du kannst es retten.
Natürlich, die wohnt hier 3 Straßen weiter im Prenzlauer Berg. Und
hab dann Kabel rübergehangen.
Am Montag kam sie halt immer vorbei und dann haben wir hier Game of Thrones geguckt.
Wusste ich's doch.
Wir haben das live auf YouTube gestreamt und die hat dann halt.
mit dem Handy abgefilmt hier, mit FaceTime.
Ja, FaceTime.
Und
ja,
sie
hat's
dann drüben angeschaut sich.
Gut. Genau, deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen. Oder eben, was weiß ich, für 2 Serien oder so. Oder einfach kontinuierlich. Oder eben, weil da Friends ist oder weiß ich nicht welche. Die Nanny und was für alte Serien gibt es jetzt gerade? Da war doch letztens auch Netflix irgendeine alte Serie.
Wo ich mal Lust drauf hätte, wäre Golden Girls. Ich meine, ich würde jetzt nicht alles gucken und nur ganz, ganz sporadisch, aber irgendwie Erinnerungssachen. Aber das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Ich habe es nicht gefunden.
Prinz von Bel-Air ist es. Das gibt es jetzt seit ein paar Wochen erst.
Bitte, was sagst du, Erik?
Ich glaube, da stehst du ziemlich alleine da.
Meinst du? Quatsch.
Aber ich denke mal, du brauchst halt immer so einen initialen Moment, wo du sagst, okay, dafür hole ich mir diesen Dienst XY jetzt mal. Das ist, was weiß ich, wie früher, wenn du im Zeitungskiosk warst, die durchgeblättert hast, die Älteren werden sich erinnern, stand halt in irgendeiner Zeitung ein interessanter Artikel drin, sagst, okay, da kaufe ich mir jetzt die Zeitung. So ungefähr ist halt hier auch, wenn da irgendwie die Werbung kommt für eine Serie oder irgendwas, wo du sagst, oh ja, das hätte ich jetzt gerne, dann holst du dir das halt mal.
Könnte sein. So,
deswegen finde ich eigentlich die Strategie von Amazon ein bisschen besser, weil da siehst du viele Sachen und wenn du es dann gucken willst, sagst du, da brauchst du ein Abo dafür, dann kannst du es kostenlos gucken. Oder du kaufst halt die Blu-ray. Da ist die Möglichkeit zu sagen, da kaufe ich jetzt die Blu-ray oder gucke ich es jetzt im Prime, wenn ich jetzt rein muss. Bei Netflix ist irgendwie erstmal alles zu, da musst du dich erstmal anmelden, bevor du siehst, was da alles gibt. Ne?
Ja, na gut, stimmt, das. Ja. Wobei bei Amazon es mittlerweile auch so ist, dass die verschiedene Unter-Channels haben irgendwie. Du kannst so Stars-Channel, MGM-Channel, Dingsbums da.
Sport-Channel haben sie.
Sport, ja. Was ich wieder Leute
ja, aber wie Erik sagt, du siehst es zumindest. Also ich hatte das letztens auch, dass welche neue Serie ist denn da? Ich weiß gerade gar nicht. Und dachte ich auch, cool, die ist jetzt bei Amazon und dann war die bei diesen Stars. Und da überlegst du halt schon, ja okay, was haben die noch? Würde es sich hier lohnen, dieses Zusatzabo noch mit dazu zu machen? Spoiler Alert, ich habe es natürlich nicht gemacht, weil meine Watchlist endlos ist. Aber
Lieferung bei Amazon ist ja auch gut. Kannst ja Zeug nach Hause bestellen, musst ja nicht mehr nach draußen gehen, dann kriegst du mit Prime.
Ist, wo wir gerade House of Geldes angesprochen haben, ich sehe gerade hier Staffel 3 beginnt schon am 19.07. diesen Jahres. Total crazy.
Ein Haus des Geldes oder was? Haus
des Geldes, quasi eine Verfilmung der Rätsch-Dynastie.
Uh-huh. Meine Fresse. So, jetzt.
Aber was mir gerade noch einfällt, ganz kurz, natürlich. Welche Serie auch super ist, Big Bang Theory. Die gibt es halt überall, gibt es also immer so ein paar Staffeln, ja, was weiß ich, wie viele Staffeln es da gibt, 10, 12. Und fällt mir jetzt auch gerade eine andere Arbeitskollegin ein, die auch wirklich, also die guckt Serien, aber eben so lululul, mal gucken. Letztens hat sie mir von How to Get Away with Murder erzählt, dass sie die entdeckt hat. Ne? Also so von so einem Spektrum reden wir hier. Und von der weiß ich auch so, Samstagmorgen, wenn die mit ihrem Freund frühstückt irgendwie, dann machen die halt auch einfach 2 Folgen Big Bang an und lassen es halt nebenher laufen. Also Und dafür muss keine Werbung gemacht werden und das läuft und das ist halt, da freuen sich auch die Leute drüber, wenn man das ohne Werbung einfach mal so gucken kann. So werden die Streaming-Dienste halt auch genutzt.
Das wäre mir dann irgendwie zu spurrat, also für Big Bang, naja, man kann.
Ja, klar.
Kommen wir doch zur ersten Serie des Podcasts. Ich habe noch gar nicht gesagt, was heute alles so dran ist, nämlich Chernobyl, How to Sell Drugs Online Fast und NOS 4A2 oder Nosferatus, wenn man es aussprechen würde. Erste Serie, Chernobyl, wird uns Alex vorstellen. Und da stellt sich dann die Frage, lohnt sich deswegen, es ist ja nur eine Miniserie, 5 Episoden, lohnt sich da schon ein Sky-Abo für diese Serie? Denn die läuft bei Sky, Atlantic HD. Werbung, unbezahlte Werbung, bla bla.
Tja, diese Frage muss jeder für sich selber beantworten. Wenn ich so unsere Bewertungen sehe, ja, aber kostet natürlich auch Geld, ne? Muss man gucken, ob sowas irgendwann im Free-TV kommt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Chernobyl ist wieder mal eine HBO-Miniserie. Das macht der Sky, kauft das ja eigentlich regelmäßig ein, diese HBO-Serien. Game of Thrones haben sie ja und ach, wie sie alle heißen. Sind alles HBO-Sachen. Da haben die da irgendwie einen guten Draht zu den HBO-Leuten. Auf jeden Fall kaufen. Ist es eine HBO-Serie, amerikanisch-britische Miniserie wieder. 5 Folgen, genau. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um die Vorfälle der Katastrophe in dem Atomkraftwerk in Tschernobyl im Jahre 1986. Was ich glaube, der Erik müsste das eigentlich noch relativ live mitbekommen haben. Das wollte ich euch sowieso gerade fragen.
Habt ihr das damals überhaupt mitbekommen? Nee, ne?
Also ich war damals 6 Jahre. Daniel, doch du.
Doch, ich habe es mitbekommen, wo die da anfingen.
Also Anne-Marie auf jeden Fall nicht. Ne? Die sind die Küken der Gruppe mit Sicherheit nicht. Also ich auch nicht. Mit 6 ist das immer noch zu weit weg. Auf jeden Fall, da können Sie Erik
ganz kurz was berichten. Erik, wobei die Berichterstattung, glaube ich, in der DDR überhaupt nicht war. Und nur wenn du Westfernsehen hattest, hast du überhaupt was davon erfahren. Oder wie war denn das?
Ja, das war nämlich das Thema. Also ich meine, wir konnten ja, ihr habt ja auch in der Ecke gewohnt. Also wir haben ja Westfernsehen empfangen, ARD, ZDF. Und da haben wir das ja gesehen in den Nachrichten, dass das passiert ist. Und die waren ja auch die da relativ schnell drüber berichtet haben auch. Und im Westen ist dann ja jetzt schnell auch so eine Hysterie entstanden. Ja, nichts mehr essen hier, keine Pilze mehr und kein gar nichts und nicht draußen aufhalten. Und das hat dann meine Mutter auch so gesagt, soll dann auch nicht mehr so rausgehen zum Spielen und sowas. Ne? Und viele haben halt aber die Leseart, wie es in der DDR gesagt wurde, sind dann wirklich raus und alles. Ne? Also ich weiß auch nicht, was das jetzt noch für Spätfolgen haben wird für manche. Ne? Also das wird ja im Film ja auch thematisiert, ne? Die Berichterstattung. Weiß nicht, ob der schon so weit war. Ne?
Richtig, also wie gesagt, vielleicht mal von Anfang, wer sich da nicht so richtig auskennt, ist halt ein Atomkraftwerk in der Ukraine. Und welches halt einen Super-GAU, eine Kernschmelze erlebt hat, aufgrund eines misslungenen Versuchablauf ist halt der Block 4 dieses Kraftwerks explodiert oder halt ne, die Kernstäbe da, wo die drin sind, ist halt eine Explosion gewesen und dadurch halt eine Kernschmelze passiert. Und wie man sich das halt herleiten kann, ist natürlich dann da diese Radioaktivität ausgetreten und was natürlich super, wie der Name schon sagt, Super-GAU halt ist für so ein Kraftwerk. Und in der ersten Episode steigt man eigentlich ganz spannend zuerst ein in eine damals bestimmt typische russische Wohnung, ziemlich runtergekommen, ziemlich schäbisch. Man sieht dort einen etwas älteren Herren, der Musiktapes aufnimmt mit der wahrscheinlich Wahrheit über diesen Vorfall. Er versteckt dann diese Tapes irgendwo in der Hauswand, in einem Versteck und er hängt sich dann, ja, weil er wahrscheinlich mit der ganzen Sache nicht mehr so richtig zurechtkommt und ja, einfach mit der ganzen Situation nicht zurechtkommt. So, und dann springen wir eigentlich 2 Jahre und 1 Minute, ist ganz, ganz gut gemacht, zurück in die Vergangenheit und sind mittendrin in der Explosion. Also man fährt nicht wirklich viel davor, man ist direkt drin in der Situation, in der Explosion, wo halt dieser Block 4, sag ich mal, in die Luft fliegt. Ja, und dann ist man direkt drin, ne? Da geht sofort los. Man sieht direkt, wie die Leute, sag ich mal, zum Teil panisch werden, weil die genau wissen, was passiert ist. Einige wollen es gar nicht wahrhaben, was passiert ist und versuchen sich das irgendwie schön zu reden und die Ruhe zu bewahren, was aber zum Teil dann auch nicht wirklich funktioniert, weil einfach schon die ersten Folgen der Verstrahlung sichtbar werden, Übelkeit und rote oder Verbrennungen im Gesicht. Und ja, ich sag mir so, das ist, man ist direkt drin in diesem Handlungsstrang, wo dann einfach versucht wird, irgendwie die Sache zum einen klein zu halten, zum anderen aber noch irgend so ein paar Kollegen versuchen, das noch zu retten, indem sie irgendwie da Wasser fluten wollen und die Kernstäbe runterzukühlen, was natürlich total also sinnlos ist, wie man so als Beobachter dann sieht. Und man sieht dann auch in der ersten Episode schon, wie versucht wird, die ganze Nummer auf kleiner Flamme zu halten, wo dann die ganzen, wichtigen Kollegen oder eher wichtigen Genossen versuchen, die Sache auf kleinem Feuer zu halten und die Außenwelt, auf gut Deutsch zu belügen und zu betrügen und sagen, da ist ja gar nichts Schlimmes passiert, sondern haben wir nur ein kleines Feuer und das haben wir unter Kontrolle und alles gut. Ne? Aber man merkt schon unterschwellig, dass einige dann sich der Sache absolut bewusst sind und einfach dann ja nichts sagen wollen, nichts sagen dürfen, nichts sagen können und einfach dann ja mitmachen müssen, weil sie einfach die Gefahr sehen, dass sie dann einfach ja abgesetzt werden oder einfach dann kaltgestellt werden. Und man sieht dann halt auch, dass dann diese Stadt, die neben dem Kraftwerk erschaffen wurde für dieses Kraftwerk, wie dann dort die Privatpersonen alle rumstehen und sich dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch wieder schöne Feuer angucken. Gibt dann irgendwie so im Nachthimmel schöne Lichteffekte, wo die alle sich dann ja wundern, ja, was ist denn da? Und ja, es brennt, aber es sieht ein bisschen seltsam aus, aber gut, wir gucken uns alles mal an von der Brücke aus. Und aber dann halt schon dieser radioaktive Nebel oder Smog oder Luft dann schon rüberweht in diese Stadt und wo man sich dann so sicher sein kann, dass die Menschen dort auch alle Spätfolgen dann haben werden. Auf jeden Fall, erste Episode sehr, sehr spannend gemacht. Man erfährt, wie gesagt, die ersten, lass mich lügen, 5-6 Stunden von diesem Super-GAU. Man sieht sehr, sehr eindeutig, wie da alles brennt, wie die Explosion alles zerstört hat, dieses Material in alle Gegend rumgeflogen ist, was man nicht anfassen darf, wo man dann sofort schwerste Verbrennungen bekommt oder Verätzungen bekommt. Man sieht dann auch, wie Rettungskräfte versuchen, da krampfhaft irgendwie die Feuer zu löschen, wie natürlich auch die dann alle direkt mit den Folgen zu tun haben, Erbrechen und Schwindel und alle dann auch zum Teil umfallen und einfach dann schon vor Ort sterben. Und dann halt dieser Handlungsstrang, wo dann halt einfach versucht wird, schon das Ganze zu vertuschen und wo dann auch der oberste russische Chef, der Michail Gorbatschow, informiert wird und dann halt wahrscheinlich auch über die ganze Sache nicht wirklich richtig informiert wird, sondern auch alles klein gehalten wird. Es endet, die erste Folge endet dann mit einem sehr, sehr, dramatischen Bild, wo man Kinder in dieser Stadt auf dem Weg zur Schule sieht. Man sieht dann halt diese imaginäre Wolke ankommen, ne, mit diesen kleinen Rauchpartikeln, aber mit diesen Verbrennungspartikeln oder was das dann immer ist. Und wie dann ein Vogel tot vom Himmel fällt und dann eigentlich schon klar sein wird, dass die Stadt auch betroffen sein wird von dieser radioaktiven Verseuchung. Soviel zur ersten Episode. Wie schon gesagt, super, super spannend gemacht, sehr, sehr hochwertig auch gedreht und gefilmt. Wirklich da großen Respekt. Einzigste Manko von meiner Seite vielleicht. Es war doch sehr, sehr lang. Also die erste Folge hat sich schon nicht gezogen, aber es ist schon intensiv lang. Also da muss man sich schon komplett hingeben oder lange Zeit für nehmen für die erste Episode, was nicht schlimm ist, aber einfach so, wer nur so 30 Minuten, 40 Minuten Serien gewohnt ist, hat es damit mit Sicherheit schwer, weil es doch relativ lang geht. Aber ist halt nur eine kleine Kritik an für sich. Eine sehr, sehr gute, gut gemachte Serie, die, glaube ich, auch sehr viel Diskussion in Russland ausgelöst hat, weil da mit Sicherheit noch vieles unklar ist bei der Bevölkerung, was da wirklich passiert ist und wie viel Tod es dann wirklich gab und so weiter und so fort. Von daher mit Sicherheit ein sehr, sehr interessantes und gutes Thema, was man das mal aufarbeitet. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, intensive Serie. So, wer will zuerst? Erik, du bist.
Ja, es gab ja damals auch immer noch diesen kalten Krieg zwischen USA und Sowjetunion. Und da durfte natürlich man hatte ja Atomkraftwerke und das war ja so Hightech und der Westen hatte Atomkraftwerke in Deutschland, in Frankreich und überall, USA hatten. Und die wollten sich natürlich jetzt nicht die Blöße geben und da so einen Fehler eingestehen. Erfährt er dann später auch noch, wo alles die Sparmaßnahmen waren, im Gegensatz zu den westlichen Kraftwerken und weshalb eigentlich dieses Unglück dann auch so passieren konnte, wie es passiert ist. Und da wurde halt Nachrichtensperre verhängt. Und das die Serie ist unglaublich gut gespielt. Ich fand die auch vom Look her absolut überragend. Das sieht halt wirklich so aus, als hätten sie damals irgendwie in diesem Fernsehfilm, wie es damals so war, in der Zeit, so in 80er Jahren, als wäre das ungefähr in dieser Zeit entstanden. Die Ausstattung, das Ding ist ja nicht in Russland gedreht worden, ne? Aber das sieht wirklich aus, als wäre das dort passiert. Und diese kleine Stadt, was du meintest, man kann die ja besichtigen, man kann auch Fototouren machen. Jetzt mittlerweile ist natürlich die Strahlung in dieser Stadt geringer, als es jetzt damals war, aber da gibt es halt auch so Fototouren, die man machen kann, die dann so diese Abandoned Places da besichtigen, und das ist auch schon total irre. Und diese Fotos, die da entstehen, das sieht wirklich so echt aus mit dem, was die da gezeigt haben in dem Film. Wahnsinn, also wie gut die das hingekriegt haben. Ja, wie ist das? Pripyat oder so ähnlich, ne? Die Stadt. Da ist ja auch da war ja noch so ein Rummelplatz, ne? Das ist so ein Riesenrad, was total verfallen ist, und so Karussells, und die Leute, die sollten ja, die haben ja alle nur so einen kleinen Koffer mitgenommen, weil es hieß, ja, ihr kommt nur mal eine gewisse Zeit lang irgendwo anders hin und dann könnt ihr wieder zurück, und dann ist aber doch so eine Bannmeile installiert worden, dass die Leute gar nicht mehr zurückkommen. Das heißt, da ist dann wirklich noch viel zurückgelassen worden von den Leuten, die dürfen aber nicht rein. Und ja, und da sind so starke Szenen in dieser Serie drin. Manche kommen leider erst relativ spät. Also man muss dann, wenn einem am Anfang die ersten Folgen ein bisschen zu ruhig waren, die ganze Serie hat ja nur 5 Folgen, aber wenn die einem ein bisschen zu ruhig waren, muss man trotzdem mal noch dranbleiben. Gibt es dann so starke Szenen, wie zum Beispiel, da wird so eine Einheit gezeigt, die Jagd auf Haustiere machen müssen, die halt dort zurückgelassen wurden, irgendwelche streunenden Hunde und sowas. Da gibt es so starke Szenen, und auch dann so diese ganze Hoffnungslosigkeit, wenn dann irgendwelche Leute da irgendwo reingeschickt werden, um irgendwas zu reparieren in diesen Reaktor, und alle wissen, okay, die werden da nicht rauskommen, ja, und werden dann halt Leute bestimmt, und manchen wird es halt gesagt, was sie erwartet, und manche halt einfach nicht, die werden halt einfach so als Kanonenfutter da irgendwie aufs Dach geschickt, um irgendwas abzusammeln, und das ist so diese russische Bürokratie und dieser Mix aus Nachrichtensperre und unfähigen Vorgesetzten über, ja, wir sagen niemandem die Wahrheit, und jeder hat aber das Gefühl, dass das alles nicht stimmen kann und so. Das fand ich extrem bedrückend da in dieser Serie. Und es war aber auch sehr, sehr gut dargestellt, so ungefähr war es halt auch zu DDR-Zeiten.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, der Punkt, was wir beide vielleicht noch haben, was die beiden anderen nicht so haben, dass du halt so einen Hauch dieser Idiotie, dieser Bürokratie, dieses Parteigehorsams, der da so
dieses
mitschwingt,
Apparatschicks da,
dass du den halt tatsächlich noch hast und dass du siehst, dass da Leute wissentlich in den Tod geschickt werden für, ich sage es mal, für Gott und Vaterland, streiche Gott, nur fürs Vaterland, und man sagt, ja, ist alles okay, kann alles nicht so schlimm sein. Und auch dieser Schichtleiter, der da am Anfang, der da letztlich auch für verantwortlich ist, war und, glaube ich, auch verurteilt worden ist, der hat so eine Arschruhe und sagt, nee, das kann nicht sein. Der zwingt ja quasi diesen Prüfungsprozess, also das ja ging zum Notfallstrom irgendwie auf, obwohl die genau wussten, das ist halt marode, dieses Kernkraftwerk. Ne? Und dann kommen da so Parteibonzen und sagen, ja, das kann nicht sein, das ist hier so die Heldenstadt und das kann alles nicht sein, das darf nicht sein. Und ja, und dann merkt man, dass da...
Hast du schon bis zur letzten Folge geguckt?
Die letzte eigentlich? Noch nicht, nee.
Weil da, also das ist jetzt kein Spoiler, da wird dann in der ersten Folge wird ja quasi so gezeigt von dem Moment in dem Kraftwerk so, oh, scheiße, hier läuft irgendwas schief, was ist da, was sollen wir tun und so. Und dann wird das ein bisschen gerafft erzählt. Die letzte Folge nimmt sich dann nochmal richtig Zeit, die erzählt dann, was da vorher passiert ist, vor diesen Schritten, was dann danach noch passiert ist, und dann sieht man wirklich diese ganze Idiotie da und diese ganze Verkettung von vermeidbaren Fehlern, wo man gesagt hätte, okay, wenn jetzt einer mal da wenigstens mal nicht so blind da reingegangen wäre, mal einfach mal ein bisschen nachdenken und nicht nur einfach irgendwie obrigkeitshörig da irgendwas machen. Ne? Ach, das war so bedrückend, die Serie, aber es war halt auch gut, dass es mal gezeigt wurde. Was mich halt echt überrascht, ich habe gar nicht gedacht, dass es wirklich eine US-Produktion ist. Ich hatte erst gedacht, dass es irgendwie, weiß nicht, irgendwas, was ein bisschen näher dran ist an Russland, also irgendwie eine europäische Produktion oder sowas, weil die haben einfach das so gut eingefangen, diese ganze Organisationsstruktur und diese Befehlsketten und sowas. Da hätte ich nie gedacht, dass das irgendjemand aus Amerika, der da irgendwo im, was weiß ich, da drüben aufgewachsen ist, dass er das so abbilden kann. Hätte ich nie gedacht.
Ja, aber die hatten sicherlich auch ein paar Dokumente, die, würde ich sagen, fast so insidermäßig. Ich meine, über die Zeit kam ja doch einiges dann raus. Es wurde am Anfang auch so angedeutet mit diesen Tonaufnahmen, also wer dann wem die Schuld so quasi
gab es ja tatsächlich, ne?
Ja, das meine ich ja.
Also die gab es ja tatsächlich. Dieser Mann, der da mit quasi ermittelt hatte und mit geholfen hatte, dass es nicht ganz so schlimm wird, der hat ja dann diese Tonbänder aufgenommen. Die wurden natürlich zensiert, also die durften nicht. Aber in diesem Kurtschatow-Institut und unter Wissenschaftlern sind die dann doch noch irgendwie so als Bootleg dann kursiert und die gelten auch heute noch immer noch als wirklich als ein Zeitdokument. Und der hat halt auch viele wissenschaftliche Sachen da drin beschrieben in seinen Audioaufzeichnungen, woran sich heute noch irgendwie Wissenschaftler halten, wenn sie irgendwelche neuen Sachen planen, die da in die Richtung gehen.
Also ich fand es auch sehr bewegend, sehr beeindruckend und sehr emotional. Wie du schon sagst, da passt halt alles. Die Art des Erzählens, diese Stimmung. Also man hatte wirklich das Gefühl, man sitzt dort, man ist da in dieser russischen Pampa, dieser Satellitenstadt, die quasi nur um dieses Kernkraftwerk mehr oder weniger gebaut worden ist. Und man hat die Kinder, du sagst es schon, diese plötzliche Verlassenheit und dann einfach Leute, die da reinkommen oder auch dann von außen versuchen, da irgendwie reinzukommen. Es ist wahnsinnig beeindruckend gewesen. Anne-Marie, du bist das jüngste Küken in unserem Team. Wie hat dir die Serie gefallen? Wusstest du oder kanntest du Tschernobyl vorher?
Das jüngste Küken.
Ja, ja. Ich hatte unterstellt, dass Alex noch ein Küken ist, aber der ist dann auch schon ziemlich alt.
Oje, oje. Ja, na klar, kannte ich das. Natürlich gar keine Berührungspunkte in meiner Kindheit, wie bei euch jetzt vielleicht, aber ist ja, finde ich, also gerade im Osten Deutschlands gab es da, mein Verständnis nach, gerade in den 90ern total viel im Fernsehen noch. Also bin schon damit im Kopf aufgewachsen, aber um die Details alles erst viel, viel später einfach mal nachgelesen, Interesse halber. Habe jetzt hier auch von der Serie, wie ich vorhin gesagt habe, ist ja ein riesiger Hype ausgebrochen, die am besten bewerteste Serie auf IMDb und überall. Ja, das muss man sehen, da muss man reinschauen. Ich habe jetzt nur den Piloten gesehen, muss da erstmal so ein bisschen Alex zustimmen, dass er, es hat sich nicht gezogen, aber war schon ja doch sehr viel und sehr lang. Aber wirklich gut gemacht. Also man ist sofort drin im Thema und sofort drin bei den Menschen und denkt sich, oje, oje, stellt euch jetzt nicht auf die Brücke und oh Gott, das ist alles so schlimm, ihr werdet bald alle tot sein. Ja, also wie gesagt, Piloten gesehen, ich werde weiter gucken. Daumen hoch. Also Möglichkeit hat, wie gesagt, jetzt erstmal bei Sky. Weiß nicht, wie das ist, ob das irgendwann mal so ARD, ZDF irgendwie da mal, bin ich zu wenig im Thema drin, wie da die Rechte liegen.
Ja, doch, da kam letztens ein Bericht, dass zum Beispiel das ZDF sich Der Pass und noch eine Serie gesichert hat, dass die jetzt relativ kurzfristig danach eben im ZDF kommt. Ich denke mal, Tschernobyl ist klassisch, würde ich auch sagen, so öffentlich-rechtlich wird kommen, aber ich denke mal, ein halbes bis ein Dreivierteljahr müsste man dann vermutlich noch warten. Aber ich denke mal, das wird
ansonsten
eine Serie sein.
Ansonsten kann ich wirklich bei Sky, so sehr ich Sky hasse, also Sky Ticket habe ich ja, kostet dieser Entertainment-Serienpass für einen Monat 10 Euro und wenn ihr mal ein bisschen googelt, gibt es immer Angebote, dass es zur Hälfte des Preises irgendwie für 4,99 das mal gibt und da in einem Monat die 5 Folgen, glaube ich, schafft man. Aber ansonsten Sky Ticket, ganz, ganz furchtbar. Also ich weiß nicht von euch, ihr habt nur das richtige Sky, ne? Hatte ich so.
Warum furchtbar?
Im Vorfeld.
Ja, das ist ja, weil du über so einen Anbieter, wo wir ein bisschen was günstiger kriegen hier bei unserer Arbeit, den ich jetzt nicht nennen darf. Und da habe ich mit denen was rausgehandelt und ich zahle nur unwesentlich mehr als du für dein Ticket, aber ich habe noch Bundesliga und Cinema und sonst was alles dabei.
Ah ja. Ja, nee, ja. Sky Ticket, also ich kann das nur auf dem Laptop gucken, weil mein Smart TV leider nicht so smart ist, dass man da irgendwie die App nutzen könnte. Und du musst ja halt, wenn du es auf dem Laptop nutzt, musst du da noch...
Fire TV Stick, oder? Geht das nicht mit einem
Fire TV Stick? Ja, ich habe ja Sky Ticket immer mal nur so für 3 Monate. Ich überlebe es schon. Aber du musst ja halt immer diesen dummen Sky Player runterladen, der total langsam ist und ganz oft nicht funktioniert. Und keine Ahnung, wenn du eine Serie guckst, wo die Folgen oder alle eine Altersbeschränkung haben, musst du, selbst wenn du die Serie am Stück guckst, vor jeder Folge diesen scheiß Jugendschutz-PIN-Code eingeben. Und dann ist halt dieses Benutzerfeld bei Sky Ticket ganz, ganz furchtbar. Es gibt nicht, keine Ahnung, ein A bis Z oder irgendwie was bei Netflix intuitiver einfach. Es gibt da nicht. Das ist alles ganz, ganz ohne. Sieht jedes Mal anders aus, wenn ich mich da einlogge. Manchmal funktioniert es einfach nicht und lockt dich wieder aus. Und ja, also ich finde Sky Ticket ganz, ganz furchtbar. Aber wie gesagt, holt es euch für 10 oder wenn ihr ein bisschen.
Für, wie Go? Weißt du das?
Ach, das weiß ich nicht, ne.
Weil der Go ist nämlich auch furchtbar. Also ich meine, die haben ja nun so viel. Es gibt ja nun so viele andere Streaming-Anbieter, die schon gezeigt haben, wie sowas gut geht. Ne? Warum gucken wir uns das nicht mal irgendwie ab? Also das ist unglaublich. Jetzt haben sie ja mittlerweile schon den Sky Go ein bisschen verbessert. verbessert da. Ich weiß nicht, der Alex wird vielleicht ja mal probiert haben, wenn man da Bundesliga guckt, bis man da sich mal durchgehangelt hat zu dem Spiel, was man gucken will. Ja, dann klickst du irgendwie auf Sport, dann kommt da sonst was für ein Scheiß. Dann guckst, anstatt die mal wissen, okay, wenn ich mich hier 15:30 Samstag irgendwie einlogge, könnte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass ich vielleicht irgendwie Bundesliga gucken will, dass ich mich nicht in den Menübaum in die 10. Unterebene klicken muss, um dann zu sehen, ja, ich muss jetzt, du musst ja dann wissen, welches von den vielen Sky-Bundesliga-Programmen du sehen willst, dann klickst du da drauf, dann startet das, ach nee, das war es doch nicht und nimmst das andere. Oh, das ist ein Krampf jedes Mal. Deswegen lieber am normalen Fernsehen gucken, da ist das etwas. Ja gut, ich habe noch einen kleinen Filmtipp in Richtung Tschernobyl. Wir hatten jetzt nämlich in der Sneak Review den Film Kursk über dieses U-Boot, was damals dieses Atom-U-Boot, das russische, was gesunken ist. Da ist genauso dieser Apparatschick da in Gang wie bei dem Tschernobyl hier. Bei Kursk fand ich es noch ein bisschen extremer, weil da war ja eigentlich schon so ein bisschen Glasnost und Gorbatschow und so weiter. Nee, Putin war da, glaube ich, sogar schon an der Macht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und der Westen hat Hilfe angeboten, aber die Russen haben trotzdem gesagt, nö, wir können das selber und haben sie überhaupt nicht hingekriegt und so. Ne? Also ist natürlich für den Film etwas actionmäßig dann auch überspitzt gewesen und bestimmte Sachen sind vielleicht auch ein bisschen US-mäßig oder gut, ist ein europäischer Film, dahingehend ein bisschen gefärbt, aber trotzdem, da ist ähnlich wie hier bei Tschernobyl. Achso, wir müssen
läuft jetzt an, gehen, oder?
Was? Ja, den hatten wir am Montag in der Sneak Preview. Ich habe jetzt gar nicht im Blick, wann der anläuft. Der muss jetzt irgendwie in den nächsten Wochen anlaufen. Kann er mal nebenbei gucken hier, warte, filmstart.de.
Was ich bei diesen ganzen Atom-Desastern immer so schrecklich finde eigentlich, wie hilflos die Menschheit ist. Und trotzdem benutzt man Atomkraftwerke munter, fröhlich weiter, weil man denkt, der Mensch hat das schon so sicher im Griff, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ne? Wenn du überlegst, dass dann bei Tschernobyl es auch war, dass die da diejenigen, die da quasi Beton oben drauf gekippt haben, auch das nicht so ganz heil überstanden haben. Ne? Aber naja, wen interessiert das schon? Das war ganz weit weg.
11. Juli übrigens, 11. Juli okay. Startet der Film. Ja, also ich bin ja absolut gegen solche Atomkraftwerke und so. Es ist ja einerseits, wenn das Ding läuft und so, wenn alle Sicherheitssachen eingehalten werden, dann ist es eine feine Sache, kann man sagen. Also es ist ja relativ
bis auf den Atommüll, der übrig bleibt, ne?
Genau. Und das ist nämlich das Riesenproblem. Zum einen hast du immer noch einen gewissen Prozentsatz, dass irgendwas passiert und dann ist wirklich die Kacke am Dampfen. Also ich meine, wenn so ein Kohlekraftwerk mal in die Luft fliegt, okay. Aber wenn da was ist, also das hat mich damals auch nennenswert geprägt, da dieser Unfall, weil es dann auf einmal hieß, da ist jetzt irgendwo am Ende der Welt, ist irgendwo was passiert und das hat einen Einfluss hier auf unser Leben. Das hat mich so sehr geprägt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja sowas Teuflisches. Da passiert in der großen Entfernung was, ja. Was ist mit den Leuten, die da wirklich in der Nähe sind, wenn das sogar hier bei uns damals in der DDR Einfluss hat, ja, dass wir nicht rausgehen dürfen, damit wir nicht krank werden, ne?
Wenn es regnet und sowas, ne? Also du hast ja den Wetterbericht und die
ja,
Wolken,
so,
irgendwie,
und du durftest nichts essen. Ich meine, du hast in der DDR gab es ja nicht so viel an Früchten, die aus irgendwie anderen Ländern kamen oder sowas. Du hast ja hauptsächlich regionale Sachen irgendwie, der, was weiß ich, den Blumenkohl, die Kartoffeln, das kam ja alles von uns. Das durfst du ja theoretisch alles nicht essen. Ne? Und es hat mich so nachhaltig in der Richtung geprägt, dass ich das absolut teuflisch finde, diese Atomkraft da. Und eher da auf erneuerbare Energien und andere Sachen steht. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall coole Serie. Also ich habe es wirklich schon fertig. Die letzte Folge ist nochmal der richtige Hammer. Also die fünfte, die muss man unbedingt. Also ist ja jetzt nicht so lang. Ja, kann man wirklich mal durchgucken. Wenn man jetzt
insgesamt
eh schon ein, zwei Folgen guckt.
Oder so, ne? Warte mal, ich gucke gerade, ob es irgendwo steht. Boah, geht mal von 5 Stunden plus aus, sind halt nur 5. Ist wirklich eine Miniserie, das ist halt schön. Das haben die bei Sky hier öfter. Alex, du guckst weiter? Ganz letzte Frage noch?
Ich gucke auf jeden Fall weiter. Ja, das ist eine gute, spannende Serie, auf jeden Fall.
Und was die Serie jetzt natürlich mit sich zieht, vor allem der Erfolg und das große Ranking, ihr habt ja vorhin schon gesagt, kann man besichtigen. Das sind ja jetzt natürlich alle Instagram-Influencer und YouTuber und wer sie nicht alle sind, vor Ort und machen da wie in, weiß nicht, Gedenkstätten von Konzentrationslagern irgendwelche Selfies und zeigen sich da und machen da Produktwerbung und
das ist schon wieder fraglich, aber das soll nicht wir entscheiden, das muss derjenige dann selbst entscheiden.
Ja, ich wollte es nur als weitere Info zur Serie.
Gut, kommen wir zur nächsten Serie, die ebenfalls eigentlich ein ziemlich großer Hype ist. Wahrscheinlich ob ihrer Produktionsqualität, ob es inhaltlich danach reicht für uns oder ob es unsere Geschmäcker trifft, das werden wir gleich erfahren. Und Erik wird uns kurz vorstellen, worum es denn bei How to Sell Drugs Online Fast wirklich geht.
How to Sell Drugs Online Fast, so heißt die Serie. Ich habe da in einem Nebensatz bei Rocket Beans TV mal gehört, dass da irgendwie die Serie kommt und hatte da Interesse dran. Und als die dann bei mir bei Netflix drin war, habe ich gedacht, guckst du doch mal rein. Habe gesehen, ups, das ist ja eine deutsche Serie, weil ich dachte, das ist irgendwie eine englische Serie. Und
was man wirklich am Anfang nicht merkt, so von der Produktionsqualität. Also das ist, ging ja, mir nämlich auch gut, so, ich wusste es auch nicht.
Und wenn die Leute sprechen, merkt man.
Ja.
Das ist natürlich top produziert, ja. Ist übrigens von der Bild- und Tonfabrik produziert, die ja auch zum Beispiel Neo Magazin Royale und sowas produzieren. Deswegen sind da auch so ein paar von den üblichen Verdächtigen, die da immer wieder ganz gern genommen werden, an Schauspielern mit enthalten. Aber dazu kommen wir später. In der Serie geht es um Moritz, gespielt von Maximilian Mund. Übrigens sehr großartig gespielt und es gibt auch bei Rocket Beans eine Sendung, da hatten sie den zu Gast gehabt. Da hat er ein bisschen erzählt, wie das mit dem Casting lief. Da war auch der Regisseur von dem dabei und der erzählt, warum sie jetzt genau ihn genommen haben. Kann ich dir nachher mal den Link schicken, kannst du mal mit verlinken, ist sehr interessant. Der Moritz, der sitzt zu Hause in seinem kleinen Kaff und seine Freundin ist für ein Jahr in die USA gegangen und er wartet darauf, dass sie wiederkommt, um dann halt ja wieder mit ihr zusammen zu sein. Dumm nur, dass sie sich in der Zeit auch irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt hat. Die beiden sind noch alle so in der Pubertät durch und da entwickelt man sich ja eh relativ schnell weiter und hat andere Interessen. Jedenfalls, wo sie wiederkommt, ist sie nicht mehr so, hat sie sich irgendwie verändert und erforscht dann auch so ein bisschen nach und sie will auch erstmal so eine Beziehungspause und es wird dann auch mal irgendwie so im Nebensatz gesagt, ja, so eine Beziehungspause ist eigentlich Schluss machen für Weicheier. Auf jeden Fall möchte sie erstmal Abstand haben und will erstmal selber wieder einen klaren Kopf kriegen und er stalkt ihr dann so ein bisschen hinterher, so Online-Stalking und findet raus, dass sie da wohl in den USA so ein bisschen in Berührung gekommen ist, auch mit diversen Drogen und als dann mal so eine Party ansteht, in denen ihr im Kaff, wo ich jetzt gerade die ganze Zeit nicht auf den Namen komme, deswegen sage ich immer Kaff, vielleicht weiß es von euch jemand, kann mir mal helfen. Das hat er da auch noch irgendwie so einen komischen Namen.
Weiß ich jetzt nicht, kann ich gerade nicht sagen. Erzähl es mal weiter.
Ja, jedenfalls, als da mal so eine Party ansteht und der eine Typ, der so ein bisschen jetzt der Nebenbuhler ist, der was von seiner Freundin möchte, der ist so der absolute Checker, der bringt dann immer mal so ein paar Drogen mit auf die Partys und so. Und er denkt sich halt, wenn ich jetzt derjenige bin, der zu dem Drogendealer des Ortes geht, dieses Kaffes, wo ich immer noch nicht den Namen habe, weil keiner mir hilft.
Ja, ich suche doch schon nebenbei, nun beschwer dich doch nicht.
Es sind ja noch ein paar andere da hier.
Ja, die sind anscheinend nicht in der Lage, die kriegen das nicht hin.
Ich gucke auch.
Jedenfalls der Rinseln, bin selber drauf gekommen, danke für nichts.
Ja, geht, kann nur sagen. Ich habe dir das doch gerade geschickt, Erik.
Das steht in der scheiß Wikipedia nicht drin.
Ja, Rinseln, danke. Der einzige Drogendealer des Ortes, der immer für die Beschaffung sorgt, damit die Partys irgendwie Stimmung haben, zu dem geht er halt hin und will ihm mit allem Geld, was er hat, alle Drogen abkaufen, die er gerade hat, damit dieser andere Typ, dieser Nebenbuhler, nicht die Party in Stimmung bringen kann, damit er der große Retter sein kann, der quasi die Party mit Drogen versorgt, von der er ja annimmt, dass seine Freundin da jetzt doch ein bisschen Affinität dazu hat. Und dieser Drogendealer, der wird ja von einem doch bekannteren Schauspieler gespielt, den wir zum Beispiel aus dem Tatortreiniger kennen, den Bjarne Mädel.
Der ist so geil.
Und ist so geil, absolut geil, der Buba. Gibt es übrigens auch eine interessante Geschichte, kommt auch bei Rocket Beans in der Sendung raus. Die hatten irgendwie gesucht nach irgendwie serbischen Namen, dem sie ihm geben wollten und sind da irgendwie haben rumgegoogelt und da kam irgendwas mit einem Rapper namens Buba und haben sie den genommen und später haben sie festgestellt, ja, Buba ist eigentlich ein serbischer Frauenname und deswegen gibt es dann an der einen Stelle auch mal so eine komische Bemerkung von Bjarne Mädel. Irgendwie Frau Buba anrufen oder so. Na jedenfalls besorgt er mit dem Geld die Drogen und das Geld war aber eigentlich dafür gedacht, er hat mit seinem besten Kumpel, mit dem Lenny, hat er eigentlich, die gründen immer so diverse Startups oder haben so Ideen, das ist fast so ein bisschen wie bei die Höhle der Löwen, dass sie irgendwo was pitchen gehen. Wir sehen die dann in der Schule, pitchen sie dann mal so eine Geschichte und sie wollten eigentlich so ein Online-Shop-System aufbauen, wo man solche sogenannten Loot, also was man irgendwo gefunden hat in Online-Spielen oder erhalten hat, irgendwelche legendären Waffen oder sowas, wo man die dann einfach verkaufen kann, ja. Damit man nicht irgendwie über die Ingame-Währung gehen kann, sondern wirklich quasi gegen reale Währung irgendwelche besonderen Magieschwerter oder sowas verkaufen kann oder Zaubertränke oder sowas. Und dafür war eigentlich dieses Geld gedacht, was nun weg ist, was nun in Drogen angelegt ist. Und nachdem der ganze Plan etwas fehlschlägt, sitzt er nun auf diesen Ecstasy-Tabletten, einen ganzen Beutel voll und überlegen, was sie nun machen. Und er fragt dann mal seinen Kumpel, sag mal, können wir vielleicht den Shop auch irgendwie, das Shop-System auch irgendwie ins Darknet machen? Und dann macht er das halt mal und bietet halt diese Drogen, die er hat, im Darknet an. Und das läuft ganz gut an. Also er googelt natürlich dann auch erstmal How to Sell Drugs Online Fast. Deswegen auch der Filmtitel. Und es läuft dann ganz gut an. Die machen dann richtige richtiges Shopsystem mit FAQ, mit Contact-Formular und mit sonst was allem, mit Kundenrezensionen, Beschwerden und sowas. Und stellen sich nach außen hin größer dar, als sie sind. Und irgendwann kommt dann halt auch mal noch so die Frage, ja, ihr habt ja nur die eine Sorte, habt ihr nicht auch noch was anderes? Und irgendwann gehen natürlich auch die Bestände mal zu Ende. Und ihr einziger Lieferant, der Dealer, der hat nur die eine Sorte. Und davon wird es aber manchen so ein bisschen schlecht, weil die Qualität ist vielleicht auch nicht so optimal. Und dann wollen sie andere Bezugsquellen auftun. Und parallel dazu ist halt immer noch diese Geschichte in der Schule, dass er irgendwie mit seiner Freundin wieder zur Rande kommen will oder wie es da überhaupt alles noch weitergeht. Und letzten Endes kommen sie natürlich dann auch in ganz andere Kreise rein, so fast so ein bisschen Breaking Bad mäßig, obwohl ich es nicht direkt vergleichen möchte, aber hat halt schon so ein bisschen was Ähnliches. Ne? Hat aber eine ganz andere Tonalität hier. Ist also wesentlich unverkrampfter, entspannter, lustiger, mit sehr vielen extrem coolen Nebencharakteren, die man aus diversen Sachen kennt. Ich habe letztens eine Rezension gehört in einem anderen Podcast, da hat jemand, der sehr gern Tatort guckt, lauter Tatort-Leute wiedererkannt. Weiß nicht, da kann der Alex mehr dazu sagen, da bin ich nicht so firm. Also viel zu entdecken für jemanden. Mir hat die Serie so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe die wirklich, wer hier immer mal zuhört, von den geschätzten Zuhörern, ich bin ja nicht derjenige, der jetzt wirklich manchmal so Serien durchbinscht, aber die habe ich wirklich mal von Anfang bis Ende fast in irgendwie in 2 Tagen durchgeguckt. Hat mir extrem gut gefallen. Wie hat es euch gefallen?
Ich muss sagen, mit Einschränkungen. Also ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, wie gesagt, das Produktionsniveau, die Qualität, der Art und Weise, wie das gemacht worden ist, wie gesagt, bis auf das eben die Sprache, die Standardsprache Deutsch war, hätte man das nicht unbedingt gleich gemerkt, dass es mal aus deutschen Landen kommt, ist halt aber tatsächlich,
bitte? Mal kurz einhaken, hast du mal auf die Sprachtaste gedrückt? Ich habe nicht mal drauf gedrückt. Das ist ja schon in allen babylonischen Sprachen verfügbar. Hast du es mal gesehen? Das geht ja,
nö,
das ist eine riesen Liste.
Nö,
das haben die ja relativ schnell schon in alle möglichen Sprachen übersetzt. Krass.
Wie gesagt, von der Seite her fand ich es wirklich gut. Ich fand die Schauspieler überzeugend. Ich fand als Leipziger besonders interessant, das basiert ja auf einer tatsächlichen Begebenheit. Es gab ja mal diesen Typen da aus Leipzig, der das tatsächlich aufgezogen hat, der mit 18 eben da so einen Online-Shop.
Tiny oder, Flakes.
Ach so, hieß der. Kennst dich aus. Hä? Warst auch
nee, ein war ja
Tiny Flakes.
War doch in jeder Funk- und Fernsehanstalt Thema damals. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist ja schon 2013 gewesen.
Ah, ja.
Ach nee, gefunden 2015.
Nee, vorher schon, oder?
2 Jahre gemacht. Ja,
jedenfalls, der ist dann verknackt worden, hat dann irgendwie Millionen damit umgesetzt und das war einfach irgendwie ziemlich gut erzählt und ich fand es halt einfach eine schöne visuelle Sache, aber letztlich hat mich die Geschichte dann leider dann doch nicht so gereizt. Also es war dann so ein bisschen, auch so ein bisschen Teenie-Problemchen-Kram, sage ich mal in Anführungszeichen. Also er, der seine Freundin da, wie du schon gesagt hast, wiederbekommen will unbedingt irgendwie und dann ja diesen Job da aufzieht und sie mit Drogen imponieren lassen will. Eigentlich ein cleverer Typ und kommt dann auf so eine blöden, hirnverbrannten Ideen. Fand ich ein bisschen mau. Also hat mir ein kleines bisschen was gefehlt, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Also man kann das Ding zu Ende gucken. Ich werde jetzt nicht weiter gucken. Hat er nicht so fasziniert. Also ich habe die ersten 2 Folgen gesehen. Danach war dann irgendwie dann doch für mich zumindest ein Schluss. Einer, der dann noch aufgetaucht ist, wer hat es gesehen? 2. Folge? Muss es ja gewesen sein, 2. Folge, wer erste was nicht? Achso, soll man nicht spoilern? Gott, taucht jemand auf, den man woanders her noch kennt, nicht aus dem deutschen Fernsehen, fand ich cool. Aber im Großen und Ganzen, ich weiß auch nicht, mir hat da so ein klein wenig der Reiz gefehlt. Ann-Marie, kannst du das nachvollziehen, warum da der Reiz nicht so 100% da war? Oder hast du es durchgebinged mittlerweile?
Ja, ich habe es durchgebinged, aber wirklich 6 Folgen, maximal 30 Minuten. Ich glaube, Sonntagnachmittag war das Ding dort. Ich glaube, bei uns sind 2 Folgen, warum wir es nicht so sehr mochten. Also, ja gut, der Reiz. Also, stimmt dir zu, dass die Story dann unterm Strich, zumindest für eine erste Staffel, dann doch relativ dünn war. Also, da wirklich viel passiert ist irgendwie nicht, obwohl das wirklich gerade von der Bildsprache her ein Feuerwerk immer ist. Also, da war ja weniger ist mehr. Mehr war da irgendwie nicht so das Motto, weil ja bunt und schnelle Schnitte und Chats und alles ins Bild reingemacht. Also das war nicht so das Problem. Tempo war super fix, super für 2019 und passt eben auch zu den Darstellern, was ist das jetzt, Generation Z oder so ist das ja mittlerweile. Das war für mich nicht das Problem, sondern einfach so die Story, wo ich sage, okay, nach 6 Folgen, was jetzt passiert. Und mein großes Problem war auch der Hauptdarsteller, weil ich den ganz, ganz furchtbar finde. Also nicht den Schauspieler, sondern wirklich die Rolle. Also nur am Jammern, gibt nur entweder seiner Mutter die Schuld an allem, weil man muss dazu sagen, er wohnt mit seinem Vater und seiner kleinen Schwester alleine. Die Mutter ist, weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren abgehauen und hat sich eine neue Familie gesucht und war seitdem wohl nicht wieder da. Übrigens hier ganz kurzer Einschub, die Schwester ist ja mal mega geil, also die ist irgendwie 11 oder 12 und schon Insta-Fame und also die ist echt mega cool, genau. Irgendwie mit 2000 Followern oder so, voll süß.
Mit ihren Do-it-yourself-Tipps.
Ja!
Also aber das fand ich auch so cool, das haben sie auch hier in der Sendung, die ich hier gerade verlinkt habe, beschrieben, wie cool das ist, wo dann einmal so dieser Vorhang weggezogen wird, weißt du, sie sitzt und denkt, boah, geil, und dann zieht sie hinten dieses Ding hoch, diese Folie, dieses Ramschzimmer da und irgendwie, wo sie da diese Rückwand hatte, ne, wo sie ihren Tipp da verfilmt hatte.
Genau, aber wie gesagt, keine Mutter im Haushalt, der Vater ist Polizist, aber stellt sich auch eher so ein bisschen dümmlich, slapstickmäßig an. Genau. Aber er halt so verteufelt so die Mutter und dann, nachdem seine Freundin, Ex-Freundin wiederkommt und die Pause will, letztendlich auf eine Trennung eventuell hinauslaufen wird, irgendwie ist sie da an allem schuld und er crumpelt da rum und eben diese Stalking-Geschichte hackt ihr Facebook und fühlt sich da überhaupt nicht schuldig. Und ohne zu spoilern, am Ende schreibt er dann auch nochmal jemanden vor, sich von ihr fernzuhalten, ein möglicher Love Interest von ihr. Also ich fand ihn mega arschig, überhaupt nicht sympathisch. Auch nicht sympathisch in die Richtung, dass man mit einem Antagonisten eventuell sympathisiert, wie bei Breaking Bad beispielsweise. Also ich mochte ihn auch nicht. Er war arschig zu seinem besten Freund, auch wenn er sich dann immer wieder entschuldigt. Und deshalb relativ negative oder schlechtere Bewertung, weil sonst war es ganz gut, wie du schon gesagt hast, der internationale Special Guest, also da kam ich aus dem Lachen nicht raus, der war echt super. Olli Schulz ist ja auch noch
super geil, ja.
Nebengast. Bjarne Mädel war auch super. Was auch ein bisschen also schlecht war, also vielleicht jetzt der erhobene Zeigefinger, aber irgendwie Drogen werden halt echt total verharmlost. Kommt dann später dazu, dass eine Person eine Überdosis hat und irgendwie wird das kurz angesprochen, aber nicht wirklich abgehandelt. Das war halt irgendwie auch nicht so geil. Es gibt dann eine Folge, wo drei Mädels, drei Freundinnen sich eben unterhalten, wo es eben so um jugendliche Existenzängste geht. Da kam das Coming of Age nochmal stärker raus, da war das Drogenthema gar nicht so präsent. Das fand ich ganz gut. Allgemein ist eben mit dieser, wie heißt sie denn? Lisa, genau, also eben die Freundin, die in den USA war, die eben wirklich jetzt in so einer Selbstfindungsphase steckt. Das war schon gut gemacht und sie war halt echt so zwiegespalten und sie war ein guter Charakter, aber man muss eben auch, und ich glaube, das war so ein bisschen vielleicht auch Daniels Problem, empfänglich für diese jugendlichen Probleme, Existenzängste, wie gesagt, was machst du nach dem Abi? Du bist hier in dieser Kleinstadt, du kommst nicht davon weg. Da musst du eben offen dafür sein. Und aber alles in allem, also wenn man Bock drauf hat, ist gut gemacht und bin gespannt, was dann eine zweite Staffel zeigen wird. Ich will natürlich, dass die zwei total auf die Fresse fliegen, weil ich ihn eben nicht mag. Gib weiter an Alex.
Ja, dankeschön. Also ich bin da mehr so in Eriks Richtung. Also ich habe es eigentlich auch ziemlich abgefeiert, aufgrund dessen, dass es einfach, also ich fand es einfach super witzig, ne? Und die ganzen optischen Sachen, die sie da halt mit verwurstet haben, so, ne? Also klar, so Text mit reingeschrieben oder dies und das und jenes. Also die ganze Internet-Generation haben sie da ein bisschen mit verwurstet. Das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig, ne? Und ich fand aber auch bei allen Witzsachen und so, haben sie aber auch so ein bisschen dann doch irgendwie mal hier und da einen ernsten Ton angeschnitten, so mit den ganzen Instagram-Followern, dass das den Leuten mittlerweile mehr wichtiger ist als alles andere auf der Welt und ne, dass die da halt so da mehr drauf geben als aber mehr so ein geiles Bild posten, dass das alles fake ist und dass das, was da im Internet kursiert, alles eine Verarsche ist. Also da fand ich schon, dass sie hier und da mal so ein bisschen die Realität wieder einem vorgeführt haben. Und das fand ich schon gut. Und aber ich muss auch anderem recht geben, hatte ich auch mal einen Bericht gelesen, dass die Serie die Drogen an sich ja relativ verharmlost, ne? Und dass da, wenn man da irgendwie auf eine Party geht und sich mal eine reinhaut, alles gut ist und am nächsten Tag wieder alles sauber ist und man wieder gerade da sitzt. Das glaube ich, ist wirklich die große Kritik an der Serie. Aber wenn man das so ein bisschen außen vor lässt, fand ich es also schon super witzig. Ne? Ich habe es auch irgendwie an zwei Abenden weggeguckt und also ich fand die beiden Nerds eigentlich relativ witzig und ich konnte schon ganz gut mit denen sympathisieren. Also die waren schon natürlich super nerdig, ne? Die beiden Loser von der Schule, die da irgendwie immer in ihren komischen Anoraks da rumrennen. Also das war ja schon ein bisschen overdressed, aber alles in allem sehr, sehr witzig und ich glaube, die Gastauftritte machen es auch echt dann, die machen es echt auch super witzig, ne? Und auch so ein paar Schockmomente, ne, wo dann der ein oder andere dann irgendwie weg ist. Von der Bildfläche auch gut gemacht. Also nicht so ein lahmes Ding, sondern da passiert auch was nach meinem Finden, ne? So in den letzten zwei Folgen. Genau, also echt, also schon witzig, ne? Also mit den ganzen neuen Sachen, so 3D-Drucker, was sie da so alles machen, ne? Und der Lenny da in seinem Hightech-Zimmer, wenn er da abgeht mit seinem Computerspiel und sowas. Also schon alles gut gemacht. Das Ende fand ich auch stimmig, ne? Schöner Cliffhanger, ne, was heißt Cliffhanger nicht, aber so ein schönes Ende für eine zweite Staffel. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, einfach so witzig gemacht, dass die halt das auch so angedeutet haben, ne? Dass der irgendwie vor der Kamera sitzt und seine Geschichte da erzählt, ne? Und doch verkauft hat, ne? So witzig gemacht, dass, wo er dann gesagt hat, der eigentlich, die Jungs, die erfolgreich sind, die sieht man nicht, die hört man nicht und die machen ihre Millionen und die werden nie irgendwo was berichten darüber, ne? Aber er hat es irgendwie doch das Gegenteil gemacht und also einfach witzig gemacht. Also ich fand's sehr, sehr unterhaltsam und mal auch ein bisschen neu, ne? Was Neues, finde ich, was Frisches und von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Kann nur
da muss ich direkt mal einhaken, was du gerade gesagt hast hier, als er dann, also die Serie wird ja quasi als Voice-Over auch von ihm dargestellt und wir sehen ihn ab und zu, wie er da in so einem Fotostudio oder so interviewt wird. Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, also das würde quasi bedeuten, die Geschichte ist wahr, er war wahrscheinlich im Knast oder irgendwie und wird dann dafür interviewt oder?
Ja, die sind ja alle irgendwie vor der Kamera da, ne? Das ist doch eine Szene, wo dann,
ach, ja,
wo
stimmt,
dann
am
der
Ende
Lenny dann, ja und sie dann auch irgendwie davor sitzt und sagt, das ist alles gar nicht so, wie er gesagt hat, sondern irgendwie alles anders. Keine Ahnung, ich krieg's auch nicht mehr so richtig zusammen, aber
ja, okay, das war da dann irgendwie
ein bisschen aufgelöst dann.
Ja, wenn wir jetzt drüber reden, könnte vielleicht potenziell die zweite Staffel dann aus Sicht von Lisa sein oder
vielleicht,
aus Sicht von Lenny oder so, ja.
Ah, ich glaube, die werden es aber weiter spinnen, dass die vielleicht irgendwie dass ihr Drogen-Business aufziehen oder größer werden und ja, wer weiß, wir werden es sehen, wir werden berichten, was geht.
Gut. Also Daumen hoch im Großen und Ganzen. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, ihr kommt ja in der Werbung fast nicht vorbei. Ist ja wahrscheinlich das Serienhighlight, das deutsche Serienhighlight, was relativ oft beworben wird. Dann, bevor wir zur nächsten Serie kommen. Annemarie, du hast noch zwei Kleinigkeiten oder größere Sachen.
Genau,
ich weiß es gar nicht.
Genau, nochmal zu Netflix tatsächlich. Einmal zu einem Film. Murder Mystery. Vor einer oder vor zwei Wochen auf Netflix gestartet mit Jennifer Aniston und Adam Sandler. Da habe ich schon vor vielen, vielen Monaten mal einen Trailer gesehen, der sah total albern aus. Okay, den Film musste gucken und jetzt musste ich ihn noch mehr gucken, weil Netflix am 18. Juni getwittert hat, dass der Film die meisten Watches bekommen hat innerhalb von 3 Tagen. Also innerhalb von den ersten 3 Tagen ab Veröffentlichung haben über 30 Millionen Accounts den Film gesehen. Netflix zählt, wenn mindestens 70% angeguckt worden. Und ja, das hat wohl jetzt auf die Tage gerechnet kein anderer Film geschafft. Ich glaube, das gab es ja mal vor einigen Monaten, als hier Bird Box, der Film von Sandra Bullock, der war wohl auch mega gut in den Zahlen. Das ist vor allem daher interessant, weil Netflix ja sonst nie irgendwas rausgibt. Deshalb kann man jetzt natürlich 30 Millionen Haushalte weltweit in 3 Tagen, was das in Bezug vielleicht auf andere Filme sonst abschneiden, ob die nur 10 Millionen sonst haben oder auch auf Serien, kann man natürlich gar nicht einordnen, aber auf jeden Fall hier mal wieder noch ein Hype.
Hast du es gesehen, Amalie?
Ja, lustigerweise haben wir gerade, weil für die Hörer zur Info, wir nehmen heute etwas später auf und wir haben den gerade gesehen, der geht auch irgendwie nur knapp 95 Minuten oder so und der ist sehr lustig, also der ist natürlich sehr, sehr albern, also Adam Sandler und Jennifer Aniston spielen Ehepaar, seit 15 Jahren verheiratet und irgendwie, naja, die Luft raus und er ist halt auch ein kleiner Trottel so ein bisschen und kümmert sich nicht wirklich, aber eigentlich lieben sie sich ja und durch verschiedene Verwicklungen zum Hochzeitstag verreisen sie nach Europa, lernen im Flugzeug einen reichen Typen kennen, werden von ihm auf eine Yacht eingeladen und dort passiert ein Mord und irgendwie ja, gibt es viele Verdächtige und plötzlich werden die beiden verdächtigt, die natürlich nichts gemacht haben und er ist Polizist und dann ja, versuchen sie den Mörder zu finden, spielt dann auch in Monte Carlo und am Comersee und ist halt echt albern, aber ich mag ja sonst Adam Sandler in den letzten Jahren nicht so, aber der hat mir gefallen, also für so eine 90 Minuten Comedy fand ich das echt gut und wer mal irgendwie abends was Leichtes braucht, kann ich empfehlen, der war wirklich gut in dem Genre.
Ich mag ihn eigentlich auch nicht, aber er hat ein paar Sachen, die irgendwie ganz witzig sind und er ist ja gar nicht so der, also wenn man den mal so in Talkshows und so sieht, der ist viel bedachter und viel, sagen wir mal, verkopfter Intellektueller, vielleicht ist es übertrieben, aber schon einer, der sich Gedanken macht und das kommt bei den Filmen manchmal nicht so sehr rüber, beziehungsweise eher so in der Art und Weise, wie er produziert oder wie er Filme schreibt und umsetzt, also aber trotzdem, er ist ja sehr erfolgreich, muss man ihm ja lassen.
Ja, er hat ja irgendwie diesen Deal mit Netflix gemacht, dass er irgendwie mehrere Filme...
Man könnte fast sagen, der hat keinen Deal mit Netflix gemacht, irgendwie gefühlt, jeder hat da irgendwas, ein Eisen im Feuer.
Das stimmt natürlich, ja. Und das andere, was ich vorhin angesprochen habe, diese ominöse Netflix-Serie, die nach einer Staffel beendet wurde, die hieß Chambers, also wie Zimmer.
Ja.
Hat die jemand von euch schon mal gehört?
Nicht mal gehört.
Hauptrolle hat nämlich Uma Thurman gespielt und ich habe absolut nichts über diese Serie gehört und dementsprechend anscheinend viele andere auch nicht und die wurde jetzt nach einer Staffel abgesetzt, noch um das.
Ja, nicht einmal Werbung gemacht und wenn da Uma Thurman mitspielt, mag man die nicht mehr oder warum? Keine Ahnung. Gibt es einen Grund, warum man die nicht gucken? Nein, ich meine, nein, wenn man eine Serie hat mit einer Schauspielerin wie Uma Thurman, möchte man ja meinen, dass die Leute auch Werbung machen, wenn mein Sender, die oder so, meine Streaming-Plattform, die ausstrahlen. Jetzt nur die Frage umgedreht, gibt es bei der auch eine Leiche im Keller, warum man die nicht mehr mögen müsste, dürfte? Nö, eigentlich
ja,
nicht,
aber
oder?
Dann hätten sie ja gar nicht erst eine Serie mit dir gemacht, wenn sie es dann
stimmt auch wieder.
Ja. Ist wohl auch erst im April online gegangen, aber ja.
Also geht wohl darum, dass Uma Thurman hat eine Herztransplantation bekommen und erlebt dann so verschiedene Persönlichkeiten in sich dann irgendwie so ein bisschen
horrorvoller-mäßig. Ja, vorbei.
Weiß nicht, reizt mich jetzt nicht.
Naja, aber es gab ja schon mal sowas Ähnliches, ne? Da wurde quasi so ein...
Das gab es schon so oft.
Ja, also wahrscheinlich ist das vielleicht auch.
Wenn man eine Hand transplantiert bekommen hat, ein Auge oder sonst was und immer entwickelt das dann ein Eigenleben und sowas. Ey, das ist eins der ausgelutschtesten Themen überhaupt, deswegen reizt
mich. Ja, aber wenn es gut... Ja.
Aber anscheinend ist es ja nicht so cool.
Ja. Oder halt niemand hat es geguckt, weil niemand davon... Eigentlich, komm, nächste Folge, wir gucken den Piloten. Ich habe noch einen offenen Spot für die nächste Aufnahme.
Ich denke, das geht nicht mehr, oder? Ist das weg von der Plattform? Oder?
Das ist nur abgesetzt. Was ganz rausgenommen. Nee.
Ja, weißt du nicht. Irgendwann verschwinden die doch alle, oder meinte... Das ist natürlich auch mal interessant, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Das Recht auch vergessen,
ob meinst irgendwann du? Serien...
Das recherchierst du mal, Annemarie.
Schreibst du einfach mal rein und wir
ich
gucken,
mein,
ob es da ist.
Sachen,
das lesen wir das.
Das ist klar, dass die ja irgendwann wieder weg sind, aber Eigenproduktionen, ob die einfach ewig drin sind und also wahrscheinlich Chambers am Ende nur noch über die Suche gefunden werden, weil sie nirgendwo mehr im Algorithmus auftauchen.
Chambers
ja,
ist noch
okay,
drin.
Okay. Na dann, freut euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der nächsten Folge besprechen wir Chambers.
Spoiler. Kommen wir zur nächsten Serie, die diesmal, weil Annemarie, also sind es alle nächsten Serien, nur mal das als Spoiler auch vorweg, die du aussuchst, alle auf Netflix, oder?
Ja, das natürlich.
Warst du nicht diejenige, die gesagt hat, wir sollen ein bisschen Diversität in die Sache reinbringen? Wir Männer haben uns bemüht. Sky, Netflix und die nächste Serie kommt bei Amazon Prime.
Okay, dann überdenke ich das.
Die anderen zwei hast du ja noch nicht genannt, obwohl ich nicht weiß, wie gut die sind oder wie schlecht. So, also, die nächste Serie, die nennt sich Nosferatus oder Tu, Anspielung an den ersten Vampirfilm Nosferatu, aber als Kfz-Kennzeichen deklariert, also NOS 4A2, wer es entsprechend googeln will, bei Amazon eingeben will. Wenn ich daran denke, verlinke ich es. Wenn nicht, dann ist es nicht verlinkt. Ist die Serie, die ich jetzt vorstellen will. Und ich muss ja sagen, ganz ehrlich, wenn ich mir die Bewertung anschaue, ist es wieder eine typische Daniel Rich-Serie. Weil keiner mag die außer mir, weil ich habe die Alex so ein bisschen vorgeschlagen. Und ich habe überlegt, woran liegt das? Ich habe das Buch gelesen. Ja, jetzt kommt wieder dumme Witze. Ich kann lesen und so. Ist eine Weile her, ist 5, 6 Jahre her, wo das Buch rauskam. Vom Autor Joey Hill. Und ich wiederhole das immer. Wie gesagt, Joey Hill ist der Sohn von Stephen King und der hat sich unter seinem eigenen Namen,
Benny Hill,
einen eigenen Namen gemacht und man wusste lange Zeit nicht, dass das sein Sohn ist und bla bla bla. Und der schreibt wirklich exzellente Bücher, nicht alle gleichmäßig gut, aber das hatte ich zu einem Buch, also zu einem der Titel gewählt, die wirklich gut und spannend geschrieben sind. So ein Horror, fantastisch angehauchtes Element, ist auch ein relativ dicker Wälzer mit, ich sag jetzt mal 700 Seiten plus irgendwie, also ein gutes Buch, das sich langsam entfaltet. Und ich glaube, das wird der Serie dann letztlich so ein wenig zum Verhängnis, dass es sich vielleicht zu langsam entfaltet, wobei Erik noch andere Kritiken nachher aufwirft. Aber wie gesagt, gut, kommen wir gleich dazu. Worum geht's bei Nosferatu? Also wie gesagt, der Titel lässt es schon ein wenig erahnen, Nosferatu. Es geht so ein wenig, so, ich sage mal so ganz grob, um Vampire, nicht um irgendeinen, sondern einen ganz speziellen. Charlie Manx, der in einem hornalten Rolls Royce, einem Wraith, spricht man den glaube ich aus, herumfährt und Kinder einsammelt. Nun könnte man meinen, okay, so ein kleiner Pädophiler. Nein, ist er nicht. Es ist ja quasi ein Vampir oder so eine Art von Vampir. Der sammelt die kleinen Kinder ein, um sich quasi von der Lebensenergie dieser Kinder zu ernähren. Denn die Besonderheit von Charlie Manx ist, der ist schon irgendwie 130 und plus Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob das im Piloten erfährt, wahrscheinlich nicht. Weiß man, wenn man das Buch gelesen hat. Und verschleppt die alle. Wieder?
Ah,
jetzt wird einiges klar, oder was?
Buchwissen hier.
Mann. Und verschleppt die alle in das Christmasland. Im Übrigen, kleiner Trivia, wer das Buch auf Deutsch lesen will, der muss nach Christmasland suchen, weil im Deutschen heißt das nämlich eben nicht dieses Nosferatu kennzeichenmäßig, sondern er ist nämlich Christmasland. So, aber abseits. So, und wie gesagt, entführt Kinder und ernährt sich quasi von deren Gefühlsenergie, wie man es mal so ausdrücken. So, und die Hauptfigur in dieser Serie ist aber Victoria McQueen, kurz Vic, die in einem etwas zerrütteten Elternhaus lebt eigentlich studieren will und Künstlerin ist. Und die hat die Gabe, damals, sie hat so eine Gabe, die sieht Dinge, die andere nicht sehen. Jetzt ist sie nicht verrückt und sowas. Und findet bei einem ihrer Touren, um den Eltern zu entfliehen, eine Brücke, die sich da Shorter Way Bridge nennt, die, wie sie plötzlich herausstellt oder später herausstellt, weil sie sie zeichnet im Zeichenkurs, eigentlich eine Brücke ist, die vor gefühlt 30 Jahren abgerissen wurde, oder also vor gefühlt 30 Jahren abgerissen worden ist und die eigentlich nicht mehr existiert. Und das findet sie ein wenig seltsam, sie stellt ein paar Nachforschungen an, aber jedenfalls stellt sie fest, dass diese Brücke eigentlich nicht existieren sollte. Sie fährt dann irgendwann, wie es immer so ist, wenn eine Brücke da ist, fährt man über diese Brücke. Und es stellt sich heraus, es ist so eine Art Dimensionstour, die unter anderem auch unser Charlie Manx nutzt. Um jetzt im Piloten ist das im Prinzip auch das groß an Handlung, was da passiert ist. Also der Charlie Manx merkt das natürlich nachher, dass da irgendwas im Argen ist. Das ist so ein ganz fieser Typ, der gewisse Handlanger in dieser hiesigen Welt hat, der seine Drecksarbeit auslöst. Der hat wieder ein Kind entführt und es gibt auch ein paar, die Schwester oder die Mutter, ich glaube es ist die Schwester oder Freundin, die versuchen dann diesem verschwundenen Kind, das in dem Pilotfolge verloren gegangen ist oder entführt worden ist, auf die Spur zu kommen und kriegt dann eben bloß diesen kryptischen Hinweis über so, wie heißen die, Scrabble-Steine, dass das Kind sich eben in diesem Wraith befindet und wie sagt man, weiß es halt, Rolls-Royce, das ist dieser Rolls-Royce, aber sie kann die Verbindung halt nicht herstellen. Es werden noch ein paar andere, kleinere Charaktere eingeführt, was man auch nicht weiß, dass das eine Rolle spielt, weil man das Buch nicht kennt, gebe ich zu, jetzt so in der Nacherzählung. Zum Beispiel der Putz, wie heißt denn das, der Janitor im der Uni oder der Schule, der spielt noch eine Rolle und jetzt muss ich ein wenig vorgreifen oder es ist halt schwierig. Also wie gesagt, ich habe das Buch sehr, sehr gemocht. Es geht relativ, also es erzählt sich relativ lang und man muss sich so ein bisschen Zeit lassen beim Lesen und in der Serie geht es nicht anders. Es sind halt 10 Folgen, was ich jetzt nicht ganz weiß, weil ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, die Umsetzung. Weil mich reizt es, also es reizt auch mich, der das Buch kennt, deshalb, weil es gewisse Aspekte sind, die ein wenig abweichen vom Buch. Also jetzt von Kleinigkeiten wie Vic fährt im Buch ein Fahrrad, dort ist es ein Motorrad, das gibt natürlich mehr Dynamik und ein paar Sachen werden meines Erachtens ein wenig anders erzählt, was halt Spannung bringt. wenn man das eben dann quasi als zweites Mal sieht, wenn man es schon gelesen hat. Wie weit geht man? Also wie gesagt, es kommt zumindest zu einer Auseinandersetzung zwischen Vic und Charlie Mangs und es passiert irgendwas und dann entfalten sich nochmal andere Handlungsstränge ein wenig anders und mehr will ich eigentlich nicht verraten. Es lohnt sich jedenfalls meiner Ansicht nach dran zu bleiben. Es ist meiner Ansicht nach auch relativ gut besetzt. Da werden sicherlich gleich Kritiken kommen. Also gespielt die Hauptrolle von Ashley Cummings, die das ganz großartig macht, die mich sehr überzeugt hat. Und die zweite Hauptperson, in dem Fall Charlie Mangs, die wird gespielt von Zachary Quinto, was auch er in meinen Augen wieder, wer was weiß ich schon, eine gute Maske hat. Also er ist am Anfang so ein alter, heruntergekommener, ja, du lachst du schon wieder, ich weiß, was du geschrieben hast, aber mir ist das halt nicht so bewusst gewesen. So ein alter Opa, der wirklich alt ist, eben mit dem man diese 100 und ein paar zerquetschten Jahre hat, ansieht. Und das Kind im Rücksitz wird dann langsam älter und er wird halt jünger und er ist dann als Zachary Quinto auch erkennbar irgendwann, weil er halt jünger geworden ist. Und das ganze Setting etwas langsam erzählt. Die Folge, als Pilotfolge ging, glaube ich, knapp eine Stunde oder so. Die weiteren Folgen sind dann klassische 45 Minuten, sage ich jetzt mal. 10 Folgen kann man gucken. Von mir Daumen hoch. Es ist schön erzählt. Die Bilder stimmen für mich. Ich bin begeistert gewesen. Aber wie gesagt, ich kannte auch das Buch und das mag sicherlich ein Vorteil sein. Und da lässt man sich auf die Serie vielleicht ganz anders ein. Die erste Kritik kann Erik schon mal reinhauen. Der gibt die schlechteste Bewertung ab. Ihr könnt ja dann gucken, was wir so im Einsehen gegeben haben. Aber du bist mit dem maskenbildnerischen Anspruch da nicht zurechtgekommen, oder was, von Charlie Mangs? Du fandst das irgendwie grauenhaft, aber ich weiß nicht so richtig, warum.
Ja, ich weiß nicht, sah irgendwie nicht gut aus. Also ich dachte erst so, ja, den kenne ich doch, aber das ist doch ich kenne den Schauspieler und ich habe dann irgendwie gesehen, dass das eine Maske ist, irgendwie eine sehr schlechte. Da gab es dann so Szenen, wo der sich dann so rumgedreht hat und da hast du richtig gesehen, wie das so Falten wirft hinten am Genick und so richtig wie so eine Latexmaske dann so drüber gestülpt und da war ich irgendwie sowas von raus und irgendwie ist das dann diese ganze verschwurbelte Geschichte da mit diesen da drüber und mit der Brücke und dem Kind und die hat auch noch so einen Freund. Oh ey, das war mir irgendwie nichts da. Dass es jetzt ein Vampir sein soll, habe ich zum ersten Mal durch deine Erzählung. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, da fiel nicht einmal, also da muss man wahrscheinlich auch Buchwissen haben, damit man weiß, dass es irgendwie um Vampire geht. Das,
naja, es ist ja so angehauen. Also das Titel verrät
noch nichts angedeutet.
Und die Art und Weise, was passiert. Ja. Also es sind ja keine diese klassischen Vampire, die Blut aussaugen, sondern die ernähren sich von der Seelenenergie der Kinder.
So. Aber gut, das ist halt so Zusatzwissen, was du hast durch das Buch. Also das erschließt sich mir jetzt aus der Serie hier irgendwie nicht. Und ich meine, so Vampirsachen sind ja auch nicht per se immer gut, siehe Twilight. Also da, das war ja sehr, sehr seltsam. Also vor allem, das hätte ja auch irgendwie gut sein können. Das hatte zeitweise so ein bisschen so eine Stimmung wie irgendwie die Goonies oder irgend sowas. So, gerade wo die dann so durch dieses Tor dann die Brücke da auf die andere Seite reisen und sind dann irgendwo so in, was war das, 50er Jahre oder so?
Ja, naja, so. Das reicht in verschiedene Zeiten.
Hat mich auch so ein bisschen
halt,
an S erinnert, so ein bisschen von der Art her, von der Stimmung. Aber es war irgendwie alles nix. Das war mir nix.
Finde ich schade, weil ich hatte auch stellenweise eher das Gefühl, dass die Macher sich so ein bisschen an Stranger Things orientiert hatten, so vom Stil, von der Art der
so,
Macher her.
Und deswegen dachte ich habe dann selbst sogar noch eine zweite Folge geguckt, ja. Weil ich dachte, na, vielleicht kommt da irgendwie der entscheidende Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt hat es mich oder so. Nee, da ging genauso weiter und da ist er nochmal über die Brücke und hat den anderen mitgenommen, der hat versucht, da drüber zu fahren und ging nicht und nee.
Finde ich persönlich schade, aber wie gesagt, du stehst da nicht alleine, leider in diesem Fall. Fangen wir mal mit Annemarie an. Annemarie, wie sieht's bei dir aus? Konntest du der Sache auch nicht viel abgewinnen, oder?
Nee, gar nicht. Ich fand's furchtbar langweilig, hat sich total gezogen. Ich mag Zachary Quinto eigentlich total gern, aber ich wusste überhaupt nicht, was der darstellen soll. Mit dem Jungen da hinten, also diese Autofahrt und so. Ich dachte, wo fahrt ihr denn hin? Wir sind die ganze Folge rumgefahren. Also, das hätte irgendwie ein bisschen zackiger Piloten laufen sollen. Dann die Hauptdarstellerin und dann hier mit ihren Scrabble. Es gibt ja die zwei Mädels. Ich weiß gar nicht, welche von beiden jetzt hier mit den Scrabble. Und dann gab es die andere, die Brücke zeichnet. Ne?
Na, die Brücke ist nicht mit Scrabble. Das ist die eine ist halt quasi
genau,
diese
Wick. Genau,
das ist
die eine und das ist die andere. Genau. Also konnte ich überhaupt nicht zuordnen, dass die Stimmung, das Setting war für mich leider irgendwie alles in allem überhaupt nicht ansprechend. Ich stehe Erik bei, dass dieses Make-up bei Zachary Quinto auch total albern aussah. Ich konnte mir irgendwie ableiten, dass er halt schon bei dem Jungen anscheinend die Energie aussaugt, um eben jünger zu werden. Aber mich hat jetzt überhaupt nicht interessiert, was das Wonderland ist oder Christmasland oder wie es heißt. Vampir wäre ich jetzt auch überhaupt nicht gekommen. Ich gucke auf keinen Fall weiter.
Scheint ein Spoiler gewesen zu sein, Daniel.
Nee, eigentlich nicht. Also ich hoffe es mal nicht, weil das...
Zwei Folgen geschaut, nichts mit Vampiren.
Naja, ihr merkt, ich habe ja gesagt, es ist kein klassischer Vampir. Aber ihr merkt ja schon, euch fehlt ja also anscheinend von der Art des Erzählens der Geschichte eine Verbindung. Also was ist der Typ überhaupt? Das ist ein alter Sack, der im Auto rumfährt, in einem alten Schlitten. Was habt ihr gedacht, was ist denn das für ein Typ? Würde mich mal interessieren.
Ich dachte halt irgendein böser Dämon oder so.
Hey, wie sind die denn überhaupt auf die Idee gekommen? So, ey, da kommt einer, sagt ja übrigens Netflix, ey, die haben hier Stranger Things, ey, das geht voll ab, ey. Ah, ich habe was Ähnliches, das machen wir so stimmungsmäßig. Wir lassen aber einen Typen die ganze Zeit im Auto rumfahren mit irgendwelchen Leuten, keiner weiß, was los ist. Ey, das wird richtig gut, das wird richtig gut.
Und auch noch ein Kritikpunkt von mir, auch wenn der vielleicht nicht so unterstützbar ist, aber ich finde den Titel so bescheuert, was soll das sein? Also, ich habe dann wirklich erst beim Schauen und dann mit diesem Kennzeichen und so, und dann habe ich hier nochmal bei Wikipedia geguckt. Also, was ist das für ein Quatsch? Also, mit den Zahlen. Total bescheuert.
Hätte nur noch gefehlt, sie hätten hier einen Gartenzaun davor gemacht, einen Hashtag.
Nee, also das finde ich gut. Also, ich meine, es gibt ja diese Kennzeichen in den USA, ist ja doch ein Wunschkennzeichen, einfach weiterverwendet. Dieses, ich weiß nicht, es hat einen bestimmten Namen. Heißt das Akronym? Könnte Akronym sein. Ich finde das genial, auf die Idee zu kommen, eben aus diesen...
Ja, für das Kennzeichen ist ja okay, doch aber nicht als Serientitel.
Ja, aber wär Christmasland besser gewesen? Da denkst du dir auch, es ist eine Weihnachtsserie vielleicht. Wie gesagt, das deutsche Buch ist ja Christmasland.
Ja, vielleicht Creepy Christmasland oder so.
Die Frage ist ja auch, wenn du Nosferatu bist, warum solltest du dir dann ein Kennzeichen geben, wo das draufsteht? Ha?
Also, weil du halt cool bist.
Also, ja. Kannst du auch hier Devil oder was? Hallo, cool. Also, ich weiß nicht,
ich fand auch die Familie von dem Mädel, das zeichnet. Ach, total bescheuert.
Die war Mutter, komisch, der Vater.
Ja, und.
Vor allem, dass sie dauernd irgendwas verliert, weißt du, und dann findet die Tochter es immer wieder. Und ja, auch irgendwie.
Ja, mit der Kreditkarte und dann flippt der Vater aus und dann die Mutter und dann schlägt die ihre Tochter vor, die anscheinend gerade ihren Abschluss gemacht hat und total kreativ ist und studieren will. Ja, willst du weiter mit mir putzen? Wir sind ja ein super Team, also da ist auch schon alles über die Mutter-Tochter-Beziehung gesagt und ja, Daumen runter.
Ach, Anne-Marie, ich enttäuschte mich hier. Alex, wie sieht es bei dir aus?
Ja, auch, ich habe ja vielleicht ein paar Punkte mehr gegeben, aber auch nur so, weil, ich weiß auch nicht warum eigentlich, aber...
Als Höflichkeit.
Jetzt, wo die hier so die Augen geöffnet werden mit uns.
Ja. Nee, also ich habe auch ein Problem mit der Serie, wie ihr schon auch schon gesagt habt, dass es einfach sich zieht und langweilig ist und die ganzen Sachen, die da so vorkommen, so nicht neu sind, ne? So der Typ, ja, irgendwie so ein Dämon, der irgendwas da aussagt und Lebensenergie zieht und dann diese, wie ihr schon gesagt habt, diese Familie, verrüttete Eltern oder streitlustige Eltern und sie, ja, versucht mal dann auszubrechen und kann es nicht mehr ertragen und fährt mit ihrem Moped weg und ist aber so toll im Zeichen, ist aber dann wieder so ein Loser in der Schule, der dann irgendwie, der dann immer diese Comics dann an diesen Typen gibt und oh.
Wie gesagt, also der spielt so, halt noch eine Rolle nachher.
Ja, ist ja gut und schön, aber ist halt alles so Schema F. Mag ja sein, dass das Buch bestimmt besser ist, will ja keiner sagen, aber das so, wie es da umgesetzt ist, ist es einfach 0815 und nichts Neues und versucht irgendwas zu kopieren, was schon mehrmals da war. So dieses, man hat irgendwie das Gefühl, das ist so ein klassisches Stephen King-Setting, so diese kleine Stadt und da passiert jetzt irgendwas und man hat dann seinen Hauptdarsteller und wo es mich halt auch so ein bisschen verloren, also wo es mich wirklich verloren hat, ist diese andere Mädel da, was irgendwie dann diesen Namen mit dem Scrapple-Steinen, wo sie dann in ihren Säcklein da mit dem halben Arm verschwunden ist. Also das fand ich auch total albern. Also das hätte man irgendwie anders lösen können. Das fand ich total bescheuert. Da hat es mich dann komplett irgendwie eigentlich auch rausgeworfen aus der Serie. Man hätte mit Sicherheit da mehr draus machen können und vielleicht ist da ein Film irgendwie ganz gut, ne? Da hätte man vielleicht einen guten Film draus machen können irgendwie, aber dann so eine Serie, die sich dann über 10 Folgen zieht, ich glaube, das ist super schwierig und dann auch so viele verschiedene Plätze und wie er schon gesagt hat, wo der Typ da mit dem Auto rumfährt und wo will er eigentlich hin oder hat er sich verfahren oder man weiß es nicht so richtig. Ja, und dann sie halt auf ihrem Motorrad, das ist halt alles so, nicht vorhersehbar, aber alles so schon mal da gewesen. Ja, ist nichts Wildes, nichts Neues, nichts Spannendes. Von daher leider irgendwie ist es halt wieder nach hinten losgegangen. Aber ich finde irgendwie so alle, und nicht alle, aber so die letzten Stephen King-Verfilmungen, ich sage immer jetzt, der ist jetzt auch so in diesem Stephen King, ist er sein Sohn. Von daher kann man das ja mit einem Atemzug benennen. Ist irgendwie alle so ein bisschen schief gegangen, ne? Auch dieses Mr. Mercedes ging ja auch schief, oder? Das ist ja auch nicht so richtig.
Nee, da gibt es noch zwei Staffeln, das ist relativ erfolgreich.
Nee, aber ging noch nie weiter. Die Neuverfilmung von S, die ist super.
Der Film, ja, aber ich meine serienmäßig.
Die neue Verfilmungen, hast du ja gesagt.
Ja, entschuldige bitte, aber.
In Serienformat, okay.
In Serienformat.
Ich glaube, das ist immer. Das hat nicht getaugt.
Es ist immer schwer, wahrscheinlich dann so ein gutes Buch dann zu ziehen auf eine Serienlänge. Ne? Also dann lieber da einen Film draus machen und fertig aus, dann ist gut. Aber dann immer alles auf Serienformat zu ziehen, ist wahrscheinlich dann auch. Denkt man sich, oh, der Name ist gut, der wird schon ziehen, der wird schon funktionieren irgendwie. Der schreibt gute Bücher, aber. Naja, dann geht es nach hinten los, auf jeden Fall. Ich glaube, hier können wir einen Knopf dran machen und sagen, eher nicht so, aber ja, jeder hat sein eigenes Urteil.
Durchaus ständig, aber ich finde es halt in gewisser Weise wirklich schade, weil die Art und Weise, also mir hat es gefallen. Aber wie gesagt, es kann tatsächlich sein, weil ich hatte schon bei dem Erzählen überlegt, oder warum ihr so eine schlechte Bewertung gegeben habt, dass es tatsächlich daran liegt, dass vielleicht nicht die nötigen Grundinformationen vermittelt werden. Ja, nein, es ist halt so. Ja, es gibt das
Serien. Ich glaube, Erik und André, wir sollten wirklich mal lesen lernen und mal die Bücher
uns. Sollen wir jetzt auch noch die Bücher immer jeweils lesen hier?
Nein, sollst du nicht. Ich meine, ich habe das Buch ja gelesen, da wusste ich nicht, dass eine Serie kommt.
Das gibt ja wie früher in der Schule Zusammenfassung im Internet, wo wir uns das rausziehen können.
Ihr seid aber auch nett. In den Kinofilm gehen und dann wird vorausgesetzt, ich muss erstmal irgendwie drei Bücher gelesen haben, damit ich den Film verstehe. Das muss doch so funktionieren.
Erik, ich habe euch doch recht gegeben. Das heißt doch, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, hätte ich doch die Serie scheiße, weil ich nicht weiß, was der alte Mann in diesem Auto da will.
Nee, ich sage nur ganz prinzipiell, offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass die Serie funktioniert, wenn man das Buch kennt, ja, weil man dann gewisse Sachen weiß. Dann sehe ich nämlich erhebliche Defizite bei der Serie, bei der Erzählstruktur, dass eben bestimmte Dinge nicht vermittelt werden, die wir gebraucht hätten, um da richtig gut reinzukommen. So, und das sehe ich halt durchaus als Defizit an und das ist auch eine Kritik, die berechtigt ist an der Serie selbst, an den Machern der Serie, dass sie es nicht geschafft haben, das Leuten zu vermitteln, die Buchgrundlage nicht kennen.
Vermutlich, wahrscheinlich. Und da fehlt sicherlich irgendwas, wobei ich das auch nicht nachvollziehen kann, dass selbst, wo lief das im Original, bei AMC oder irgendwas?
Er spielt auch keine Rolle. Auch schlechte Kritik bekommen. Ich sehe gerade hier Langeweile in Christmasland. Gruselserie um Weihnachtsvampir und seine Limousine verfranst sich.
Ah, gut.
Naja, da sind wir doch auf dem richtigen Weg.
Gesagt haben, ja. Genau, aber
Weihnachtsgener für den Sommer.
Da kann ja, wo liest du das gerade, in welcher Plattform?
Das nennt sich Google.
Ach so, bei Google gibt es Kritiken für sowas?
Ja, aber
das ist bestimmt irgendwie Filmstarts oder irgendwas.
Nein, Schlagzeilen.
Da würde ich sagen, Daniel, du loggst dich da mal überall ein bei diesen ganzen Foren und was weiß ich und schreibst da drunter, ja, das ist aber nur, wenn man das Buch nicht kennt.
Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil.
Ihr unwissenden Banausen, ihr kennt das Buch nicht, deswegen könnt ihr das nicht verstehen. Das ist hier hohe Kunst. Ja, mal sehen, vielleicht hat ja einer von unseren geschätzten Hörern da das Buch gelesen und kann da vielleicht dir beipflichten oder sagt dann auch doch nicht so. Oder?
Ja, wäre mal interessant, also jemand, der das Buch kennt, ob der auf meiner Wellenlänge ist, dürfte auch sagen, die Serie ist scheiße. Ich versuche dran zu denken, die Kommentare entsprechend freizustellen, könnt auch kommentieren, ansonsten beschwert euch.
Mal endlich mal wieder Kommentare gehen, meinst du? Was jetzt schon öfters nicht ging?
Ja.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Wir haben so viele gehabt, ich musste das ein bisschen zurückfahren.
Ein bisschen weniger lesen und das dafür die Kommentarfelder pflegen.
Wir haben aber dafür ja die Werbung. Das gefällt den Hörern bestimmt mehr.
Ja. Wir haben Werbung für Amazon. Da kriegen wir nichts, außer wenn du draufklickst.
Wieder raus. Ach so.
Nichts.
Kann man das nicht so machen, dass jeder, der auf unsere Seite kommt, automatisch sich das dann öffnet, dass wir da Geld kriegen.
Dass die automatisch zahlen müssen.
Auch nicht schlecht.
So, das Headset ist leer von Anne-Marie. Anne-Marie kann es also nicht verabschieden. Jedenfalls hat es jetzt einfach.
Ach, das ist wirklich schade. Kommt nichts mehr.
So, dann machen wir jetzt Schluss. Also stellt euch vor, ich soll euch Tschüss sagen. Ihr könnt uns alle mal solch sagen. Nee, ihr könnt mich alle mal. Nein, Quatsch. Also Anne-Marie sagt Tschüss. Hätte es jetzt wirklich tatsächlich leer. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
War ein bisschen zu früh dran.
www.fortsetzungfolgt.net